Der Psychotherapie-Podcast des Postgraduate Center der Uni Wien soll allen Hörerinnen die spannende Welt der Psychotherapie und ihre angrenzenden Fachgebiete näher bringen. Mit Hilfe kompetenter Expertinnen werden konkrete Krankheitsbilder, unterschiedliche Behandlungsansätze, aktuelle Forschungsergebnisse ebenso wie spannende Fallbeispiele und aktuelle Themen besprochen.
Der Podcast richtet sich an alle, die an der Psychotherapie interessiert sind und alle, die es noch werden wollen. Der Juni steht ganz im Zeichen der Pride, Sichtbarkeit und Akzeptanz. Nach unserer letzten Juni-Folge zum Thema Regenbogenkompetenz beschäftigen wir uns heute mit queeren Jugendwelten.
Dr. Diana Klinger ist klinische Psychologin und Gesundheitspsychologin der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie der Medizinischen Universität Wien. Ihre Arbeitsschwerpunkte umfassen die klinisch-psychologische Diagnostik und Behandlung von Kindern und Jugendlichen sowie die psychologische Begleitung von Jugendlichen mit Geschlechtsinkongruenz. Darüber hinaus ist sie in Forschung und Lehre aktiv und beschäftigt sich insbesondere mit der psychischen Gesundheit von transgeschlechtlichen und geschlechtsdiversen jungen Menschen. Happy Pride Month! Wir freuen uns ganz besonders, dass Sie heute bei uns im Studio sind und mit uns queere Jugendwelten in den Fokus nehmen. Wir starten gleich rein. Was umfasst denn der Begriff LGBTQIA+? Und warum finden Sie es wichtig, die Vielfalt von Geschlechtsidentitäten und sexuellen Orientierungen auch im Jugendkontext sichtbar zu machen?
LGBTQIA+ ist ein Akronym, was viele Begriffe sozusagen abkürzt und umfasst. Und es kommt aus den Englischen, also die meisten Begriffe, die da subsumiert werden, sind englische Begriffe, wie zum Beispiel Lesbian für lesbisch oder eben T für Transgender oder Q für Queer or Questioning. Also es gibt auch für den einzelnen Buchstaben sozusagen viele Möglichkeiten, wie wir die deuten können und die zu den LGBTQIA+-Akronymen und Community dann dazugehören im Endeffekt. Gemeinsam haben diese Gruppen, dass sie entweder zu den geschlechtlichen Minderheiten dazugehören oder eben eine Art von sexueller Orientierung ausdrücken. Und natürlich der Pride Month, den wir dieses Monat erleben, ist jedes Jahr ein wichtiges Monat, um eben die Sichtbarkeit von diesen Personen, die zu all diesen Gruppen dazugehören, ein bisschen zu betonen und auch das Gefühl zu geben, es sind viele Leute, die zu diesem Community dazugehören und das eben nicht alleine sind.
Welche Unterschiede bestehen denn zwischen Geschlechtsidentität, Geschlechtsausdruck und sexueller Orientierung?
Das sind verschiedene Aspekte von einem und selben Menschen. Mit Geschlechtsidentität ist gemeint, wie man sich selbst identifiziert, also was man empfindet, welches Geschlecht man selber angehört. Mit Geschlechtsausdruck meinen wir das, was wir sozusagen in die Gesellschaft rausbringen und zum Ausdruck bringen. Also damit kann man die Frisur, das Styling, wie wir uns öffentlich präsentieren verstehen und die sexuelle Orientierung im engeren Sinne drückt aus, welche Art von Anziehung wir zu welchen Personen empfinden. Heutzutage wird es auch teilweise ein bisschen eröffnet, auch Richtung romantische Orientierung und werden verschiedene Aspekte da unterschieden und betont, aber im Großen und Ganzen geht es ja darum.
Und was versteht man unter Geschlechtsinkongruenz bzw. Geschlechtsdysphorie?
Also unter Geschlechtsinkongruenz versteht man, dass man sich mit dem bei dem Geburt zugewiesenen Geschlecht, damit meinen wir das Geschlecht, was die Hebammen, die Ärzte, Ärztinnen bei der Geburt feststellen, dass man mit diesem Geschlecht sich nicht identifizieren kann. Das kann manchmal vorübergehend sein, manchmal länger, aber es gibt sozusagen eine Inkongruenz, eine Diskrepanz zwischen diesem Geschlecht und die Geschlechtsidentität, was man empfindet. Geschlechtsdysphorie geht ein Stück weiter, also da gibt es einerseits diese Inkongruenz und diese Diskrepanz, aber da reden wir auch darüber, dass diese Diskrepanz in weiterer Folge dann auch einen Leidensdruck bei einem verursacht und das benennt man mit der Dysphorie.
Wie entwickeln denn Kinder und Jugendliche ein Verständnis ihrer eigenen Identität und welche Rolle spielen dabei das Geschlecht und die sexuelle Orientierung?
Kinder und Jugendliche leben in einer Gesellschaft und kriegen dann eben viele Einflüsse schon von der Kindheit mit, was natürlich dazu beiträgt, dass sie mit den Begrifflichkeiten Geschlecht, Geschlechtsidentität früher oder später konfrontiert werden und dann auch vor allem im Jugendalter geht es dann auch darum, sich selbst zu definieren und dann eigene Begrifflichkeiten für sich selbst und das eigene Empfinden zu finden. Ich arbeite im Kinder- und Jugendbereich hauptsächlich mit transidenten Jugendlichen und da sehe ich oft, dass diese Entwicklung dann oft Hand in Hand geht, was die sexuelle Orientierung und die diesbezügliche eigene Orientierung dann zu finden und auch die diesbezügliche Geschlechtsidentität, weil manche Kinder und Jugendliche spüren zuerst mal, okay, ich fühle mich zu Burschen oder Mädels hingezogen, dann dadurch hinterfragen sie auch, wie sie sich in diesen Beziehungen erleben möchten und kommen dann sozusagen um diese Ecke dann zu dem Schluss, eine andere Geschlechtsidentität zum Beispiel haben, eine geschlechtsdiverse.
Und ab welchem Alter beschäftigen sich Kinder typischerweise mit diesen Fragen?
Also das ist sehr unterschiedlich, muss ich sagen. Also bei ganz vielen Kindern ist das irgendwie keine relevante Frage. Also es läuft irgendwie im Hintergrund mit, auch bei geschlechtsdiversen Kindern, also transidente Kinder, gibt es auch sehr unterschiedliche Auffassungen und Erinnerungen, wie sie mir das schildern, dann auch retrospektiv, wie das bei ihnen war. Also manche Kinder sind schon sehr im Klaren und ist eine wichtige Definition für sie auch mit 3, 4 Jahren, welches Geschlecht ich habe. Und manche berichten auch, dass sie mit 8, 9 Jahren oder teilweise bis zur Pubertät gar nicht sich damit befassen wollten, ob sie dieses und jenes haben und erst durch die pubertäre Entwicklungen reflektiert haben, dass das nicht zu ihnen passt. Also ich würde sagen, natürlich, es gibt dann Stufenmodelle auch die für die Geschlechtsidentitätsentwicklung, aber wie die Kinder und Jugendliche das selber dann retrospektiv erinnern und mir erzählen, das ist dann auch teilweise sehr unterschiedlich.
Könnten Sie uns vielleicht Beispiele zu diesen Erinnerungen geben?
Ja, also ganz prägnante Beispiele sind eben transidente Kinder, wo die Eltern teilweise dann auch retrospektiv dann miterzählen, dass ein Transbursche zum Beispiel mit 4 Jahren von dem Osterhasen einen Penis gewünscht hat. Also da gibt es wirklich teilweise sehr prägnante Geschichten, wie die Transidentität sich im frühen Alter schon gezeigt hat.
Manche Eltern sind verunsichert, wenn ihr Kind nicht Verhaltensweisen zeigt, die zum Beispiel auch ihren heteronormativen Geschlechtserwartungen entsprechen. Welche Fragen beschäftigen Familien in solchen Situationen besonders häufig?
Geschlechtsuntypische Verhaltensweisen wirken auf den Eltern teilweise auch sehr unterschiedlich, weil Eltern an sich untereinander sehr unterschiedlich sind. Manche Eltern haben eher eine striktere, engere Geschlechtsrollenauffassung und können schon kleinere Abweichungen, eben Verunsicherungen bei denen sozusagen auslösen. Und natürlich, es hängt auch immer davon ab, in welchem Kontext das passiert. Bei manchen Eltern und für manchen Eltern ist es wirklich relativ egal, zum Beispiel, wenn es zu Hause passiert, aber wenn es zum Beispiel von der Kindergärtnerin und Kinder oder Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen das rückgemeldet bekommen, dann machen sie dann oft mehr Sorgen, wenn es eben in der Außenwelt sozusagen auch was mit auslöst. Es kann auch sein, dass ältere Generationen in der Familie das Thema machen und natürlich gibt es dann auch einen Reflexionsprozess in der Familie. Woher kommt das? Sollen wir jetzt was damit anfangen, was tatsächlich tun. Und das sind dann natürlich Dinge, die dann auch dazu führen, dass manchmal Eltern dann diesbezüglich eine Beratung aufsuchen.
Werden Sie da in der Praxis dann auch oft mit der Phrase, das ist nur eine Phase, konfrontiert?
Ja, und teilweise auch in Erzählungen damit konfrontiert, dass sie schon mal irgendwo waren, wo das Kind jünger war und da gesagt wurde, das geht sicher vorbei und das ist nur eine Phase. Natürlich, manchmal ist das so, manchmal ist es nicht so. Manchmal ist es auch so, dass es schon relativ lang anhält, aber die Eltern immer noch irgendwie hoffen, dass sich da was verändert. Manchmal ist es aber auch so, dass schon alle relativ fix überzeugt sind, dass es hier um eine länger anhaltende Empfinden, egal ob es um sexuelle Orientierung oder Geschlechtsidentität geht.
Wie gehen Sie denn damit um, wenn Sie damit konfrontiert werden, dass die Eltern daran festhalten, dass das nur eine Phase ist?
Also natürlich, ich versuche immer den Eltern im Boot zu halten quasi und es ist, solange darüber noch respektvoll auch mit dem Kind geredet wird, ist es auch okay, diese Meinung mal zu haben. Wichtig ist, dass wir dann einfach auch im Verlauf das immer wieder reflektieren, ob diese Gedanken sich verändern. Ich habe schon sehr oft erlebt, dass bei einer Erstvorstellung, wo es um eine klinisch-psychologische Diagnostik für irgendeinen Transitionsschritt ging, bei dem Erstgespräch die Eltern gesagt haben, so, puh, wir haben noch Zweifel, wir denken uns teilweise immer noch, dass es nur eine Phase ist und ein Jahr später bei einem Kontrolltermin dann gesagt haben, nein, jetzt sind wir uns auch schon beruhigt und wir können da einfach weitere Schritte setzen. Also manchmal braucht es einfach Zeit und das ist auch okay.
Wie können sich denn diese Zweifel auf Kinder und Jugendliche auswirken?
Ja, natürlich. Also es ist auch je nachdem, wie die Beziehung von dem Kind zu den Eltern ist. Also manche Eltern-Kind-Beziehungen halten relativ viel aus und sind auch haltgebend. Auch wenn die Eltern eine andere Meinung haben, habe ich manchmal transidente Kinder und Jugendliche erlebt, die auch irgendwie nachvollziehen konnten, dass die Eltern irgendwie mit diesem Thema schwer tun oder irgendwie irreversible Maßnahmen jetzt nicht befürworten wollen und konnten mit den Eltern zwar mit Belastungen und sie waren natürlich nicht happy darüber, aber haben gesagt, okay, ich verstehe und dann machen wir das, wenn ich 18 werde. Und waren im Endeffekt wirklich authentisch alle Beteiligten damit im Reinen. Natürlich, es ist leider auch nicht immer so. Manchmal gibt es dann auch Konfliktsituationen und dann muss man halt eben versuchen, auch systemisch, teilweise auch familientherapeutisch dann diese Prozesse zu begleiten.
Sie hören den Psychotherapie-Podcast des Postgraduate Center der Uni Wien. Für alle, die an der Psychotherapie interessiert sind und alle, die es noch werden wollen. Lassen Sie sich am Postgraduate Center berufsbegleitend zur Psychotherapeutin ausbilden. Profitieren Sie von höchster Qualität und jahrzehntelanger Expertise in allen psychotherapeutischen Clustern. Weitere Infos finden Sie in den Shownotes.
Nehmen Sie hier, seitdem Sie tätig sind, eine Veränderung wahr in Bezug auf Akzeptanz von queeren Kindern und Jugendlichen?
Ja, wobei ich sagen muss, es waren schon von Anfang an eher nur einzelne Fälle, wo es grob was schlecht gelaufen ist. Also ich muss sagen, in den meisten Fällen kriege ich eigentlich positive Berichte. Es gibt dann immer die eine Lehrer oder Lehrerin oder Elternteil oder Tante oder Onkel. Also es gibt nie dieses Bild, dass alles optimal läuft, aber es sind am meisten eher Einzelberichte und es ist Gott sei Dank eher selten, dass man einen ganzen Schulsystem oder Direktion oder eine gesamte Institution dann adressieren muss.
Und welche Rolle spielt auch der Freundeskreis, die Peer Group oder soziale Medien und Online-Communities bei der Identitätsentwicklung?
Ja, das ist natürlich bei Jugendlichen, all diese Faktoren wie Peer Group und Social Media haben einen großen Einfluss. Das sollte man und darf man auch nicht leugnen. Ich sehe aber trotzdem so, dass man Jugendliche als aktive Akteure in diesem System wahrnehmen sollte und natürlich auch bei anderen Identitäts-, Mental Health-Phänomene soll man bestimmte Sachen kritisch betrachten und natürlich im Social Media oder auch von Peers kriegt man eben verschiedene Narrative angeboten und man muss halt immer auch selbst schauen, wie viel übernehme ich für mich selbst und mein Narrativ und für meine Identität dann über oder auf von diesen Quellen. Also es gibt eben sicher Einflüsse, aber ich würde sagen, es gibt dann trotzdem immer einen Grund, warum eine Jugendliche dann sich mit diesem Thema befasst oder einen bestimmten Empfinden dann hat. Und es ist dann wichtig, das auch miteinander kritisch zu reflektieren.
Und welche Auswirkungen können Ausgrenzung, Diskriminierung oder Mobbing auf die psychische Gesundheit von jungen Menschen haben?
Das ist natürlich verursacht immer nur Stress und Belastungen. Also das ist schon vielfach auch generell abseits von sexueller Orientierung, LGBTQIA+-Community belegt, dass Kinder, die eben Mobbing-Erfahrungen haben, dann natürlich anfälliger sind für Depressionen, verschiedene Angststörungen. Teilweise kann es, wenn es um heftigen Mobbing geht, auch Richtung posttraumatische Belastungsstörung gehen. Also das sind halt eben viele psychische Probleme, Belastungen und Störungen, die dann leider in Frage kommen, auch bei einer Diagnostik, wenn ein Kind sowas erlebt hat.
Und welche psychischen Belastungen begegnen Ihnen in der klinischen Praxis besonders häufig bei queeren Jugendlichen?
Ja, vor allem internalisierende Störungen, damit sind am meisten Angststörungen und Depressionen gemeint. Also das sind klassische Dinge, die sozusagen Minderheitenstress verursachen kann.
Gibt es Schutzfaktoren, die die psychische Gesundheit von queeren Jugendlichen stärken können?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben eh schon ganz viele Bereiche mittlerweile bewandert, also eine unterstützende familiäre Umfeld, eine gute schulische Umgebung, die halt eben Akzeptanz sozusagen ausstrahlt, auch ein Peer Group, was haltgebend ist. Das sind all Dinge, die natürlich einem schützen können. Es gibt natürlich auch persönliche Resilienzfaktoren in der eigenen Persönlichkeit, wie man mit schwierigen Situationen umgeht, also natürlich die eigene Coping-Strategien sind da auch nicht zu vergessen von der Liste. Also es gibt auch durchaus positive Dinge, die diese Jugendliche schützen.
Und welche Rolle spielen Schulen und andere Bildungseinrichtungen für Sie bei der Förderung eines inklusiven und sicheren Umfelds?
Ich sehe Schulen auch als sehr, sehr wichtige Akteure in diesem Bereich, weil dort verbringen die Kinder eigentlich und die Jugendlichen auch die meiste Zeit. Also und hat dann auch einen sehr großen Einfluss auf verschiedene Lebensbereiche. Und Schule ist natürlich auch ein Ort, wo auf vielen Ebenen man Unterstützung anbieten kann. Also einerseits natürlich kann man von den ganz basalen Dingen reden, wie Flyers oder Unterstützung anbieten. Angebote einfach visuell sichtbar zu machen, auch psychologische oder beraterische Angebote in die Richtung, auch eine Haltung sozusagen von den Pädagoginnen und den eben dort arbeitenden Personen. Also Schule ist auf jeden Fall ein Ort, die halt eben viel dazu beitragen kann. Und natürlich auch auf der negativen Seite, wenn was nicht gut läuft, auch im Elternhaus oder eben in anderen Kontexten, dann gibt es in der Schule auch die Möglichkeit, diese zu merken, anzusprechen und auch zu melden. Also ich finde in Schule ein wichtiger Kontext bei diesem Thema.
Und wie kann Psychotherapie dann einen Raum schaffen, in dem queere Jugendliche ihre Identität auch ohne Druck erkunden können?
Also Psychotherapie ist in dem Kontext ein sehr wichtiger Ort und vor allem natürlich für Kinder und Jugendliche, die sonst in anderen Kontexten sich gar nicht so gut ausprobieren können oder dürfen, weil sie etwas befürchten oder eben noch nicht so weit sind. Also Psychotherapie ist aus meiner Sicht ein Raum, wo vieles in die Richtung einfach ausprobiert werden kann, ohne Druck und ohne negative Konsequenzen.
Trans oder nicht binär zu sein, ist ja keine Störung oder Erkrankung. Viele Jugendliche haben aber einen Leidensdruck. Wie sieht denn der diagnostische und psychotherapeutische Prozess aus, wenn Jugendliche Unterstützung im Bereich Geschlechtsidentität suchen?
Es ist auch wichtig, mal zu unterscheiden, was sind jetzt so die Wünsche und die Bedürfnisse von den Jugendlichen. In vielen Fällen geht es noch gar nicht so um etwas Konkretes und da ist eben eine klinisch-psychologische Beratung, Behandlung oder eine psychotherapeutische Begleitung oder auch Beratung ein ganz wichtiger Ausgangspunkt, wo einfach nur Dinge geklärt werden und geschaut wird, was ist hier eigentlich das Thema. Natürlich, wenn es dann weitergeht Richtung Transitionswunsch, egal ob jetzt soziale Art von Transition, also Personenstand zur Namensänderung oder medizinische Schritte wie Hormontherapie geplant sind, dann gibt es natürlich Behandlungsempfehlungen, auch deutschsprachige Leitlinien, die das vorschreiben, wie die Schritte zu erfolgen haben.
Mit den aktuellen Diagnosesystemen wird ja entweder der Leidensdruck oder die Nichtübereinstimmung zwischen dem biologischen Geschlecht und der Geschlechtsidentität festgehalten bzw. beschrieben. Wie ist es denn mit den Diagnosen im ICD-11?
Wichtig ist auch vorab mal zu sagen, dass wir leider aktuell im Gesundheitssystem immer noch ICD-10 verwenden. Also leider haben wir weiterhin noch mit den Diagnosen Transsexualismus oder Störung der Geschlechtsidentität zum Beispiel im Kindesalter zu kämpfen. Die ICD-11 bringt insofern viele positive Neuerungen, dass es nicht mehr in der Identitätsstörungen zu finden ist, Geschlechtsinkongruenz, sondern in den Kapitel mit den Zuständen, mit Bezug auf die sexuelle Gesundheit. Also damit ist es schon auf jeden Fall mal besser eingeordnet. Und eine Neuerung ist eben auch, dass da viel weniger auf diese Transitionsschritte fokussiert wird und Sexualität auch gar nicht mehr im Begriff sich befindet, sondern viel mehr auf diese Diskrepanz fokussiert wird zwischen dem zugewiesenen und dem empfundenen Geschlecht.
Könnten Sie uns diese möglichen Schritte im Rahmen einer Transition vielleicht erklären?
Bei den medizinischen Transitionsschritten können wir einerseits über Pubertätsblocker reden. Die dienen dazu, die Pubertät zu arretieren, also aufzuhalten. Da geht es eben darum, dass mit diesen Art von Therapie dann die Pubertät dort aufgehalten wird, wo es gerade in dem Prozess steht und dann nicht zu einer weiteren Verweiblichung oder Vermännlichung des Körpers kommen kann. Das ist natürlich nur in bestimmten Pubertätsphasen noch sinnvoll. Später wird dann natürlich, je mehr eine Jugendliche die Pubertät schon durchgelaufen hat, desto weniger kann man quasi dann auch aufhalten. Und es ist auch ganz wichtig zu sagen, dass da schon eine bestimmte Phase von der Pubertät erreicht werden sollte, damit man es überhaupt begonnen werden kann. Also präpubertäre Kinder werden damit auch nicht behandelt. Also das ist ein teilweise in den Medien weit verbreitetes Irrtum. Das wird in Österreich auf keinen Fall gemacht. Es kann dann in weiterer Folge zu einer geschlechtsangleichenden Hormontherapie kommen. Hier geht es in erster Linie entweder um eine Testosteron- oder Östrogentherapie, je nachdem, ob eine Maskulinisierung oder Feminisierung erwünscht ist. Und ganz wichtig ist, dass hier und auch bei den Pubertätsblockern sowohl die Eltern als auch die behandelnden Fachpersonen das befürworten müssen. Und natürlich die Grundlage und wichtigste Basis ist, dass der Kind das oder Jugendliche sich das wünscht.
Welche Rolle spielt hier die interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Psychotherapie, Psychologie, Psychiatrie und Medizin? Und was hat das auch mit diesen sogenannten Stellungnahmen auf sich?
Also das ist diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ist ein ganz wichtiger Punkt. Da geht es eben darum, dass diese Entscheidungen im multidisziplinären Teams getroffen werden. Also die Kinder und Jugendliche, die solche medizinische Transitionsschritte wünschen, sollen halt nacheinander diese Fachpersonen quasi aufsuchen und Stellungnahmen einholen. Und wenn alle Fachpersonen dann quasi einig sind, die Eltern das unterstützen und natürlich die Jugendliche sich das wünschen, dann kann zu einer Therapie oder eben zu einer medizinischen Behandlung kommen.
Könnten Sie vielleicht so eine Stellungnahme von Psychotherapeutinnen genauer erklären?
Es wird jetzt mittlerweile weniger nach den neuen Leitlinien aus dem deutschsprachigen Raum. Quasi wird weniger unterschieden, von wem diese Stellungnahme dann stammt. Also sowohl für Kinder- und Jugendpsychiaterinnen, klinische PsychologInnen und PsychotherapeutInnen sollten eigentlich dieselben Kriterien dann gelten, was so in einer Indikationsstellung drin sein soll. Es sind mittlerweile recht viele Punkte und das finde ich auch gut, dass das wirklich gründlich angeschaut werden soll. Natürlich kann man jetzt von einer bestimmten Berufsgruppe nicht alle Punkte abdecken, aber generell diese Indikation schreiben soll einerseits so ein Kosten-Nutzen-Abwägung von der Behandlung beinhalten, auch die Einwilligung und Einsichtsfähigkeit der Jugendlichen oder des Kindes, auch inwiefern da schon eine Rollenerprobung gab, also insofern schon in dem Geschlecht quasi gelebt wurde, ob die Diagnose nach ICD-11 oder DSM-5 besteht und wenn ja, dann wie lange, auch wie die ganze Umgebung darauf reagiert hat, wie die Unterstützung ausschaut, auch wie die Kinder und Jugendliche die Wünsche nach bestimmten Schritten dann formuliert haben. Also eigentlich eine recht lange Liste von verschiedenen Dingen, die da beinhaltet werden sollten.
Können solche Stellungnahmen auch von Psychotherapeutinnen in Ausbildung unter Supervision gemacht werden?
Ja, natürlich nur, da muss dann der Supervisor oder Supervisorin quasi auch zustimmen, dass sie da auch mitmacht. Aber wenn dann beide unterschreiben, ist das gültig. Also ich habe auch als klinische Psychologin damals in Ausbildung solche Stellungnahmen mit Supervisorin dann verfasst. Also es geht auf jeden Fall.
Haben Sie es im Praxisalltag schon erlebt, dass Jugendliche ihre Entscheidung bereut haben und eine Detransition gewünscht haben?
Es ist extrem selten. Wir hatten bis jetzt nur ein paar Fälle, die ich, glaube ich, auf eine oder höchstens auf zwei Händen ab zählen kann. Und es ist dann auch wichtig zu differenzieren, ob es um eine Detransition geht oder tatsächlich um Bereuen, also um Regrettors, weil es gibt sehr wohl Jugendliche, die dann sagen, okay, ich möchte keine weiteren Schritte machen oder sogar Schritte zurück, aber sagen, okay, das hat zu meiner Lebensgeschichte dazugehört, ich habe diese Erfahrungen gebraucht und es ist alles gut damit, aber ich möchte halt eben in eine andere Richtung. Und es gibt dann wiederum Jugendliche, die dann sagen, das war vollkommen eine Fehlentscheidung und das war ein Irrweg und andere Leute, Eltern, Fachpersonen hätten mich da aufhalten müssen. Mit so einem Fall habe ich Gott sei Dank bis jetzt nicht konfrontiert. Das müsste man dann auch natürlich selbst reflektieren und auch im Team reflektieren, warum das passiert ist und was wir dagegen tun können, dass sowas in der Zukunft nicht passiert. Wie gesagt, die Transition kam schon mal vor. Regretter hätte ich jetzt bis jetzt persönlich nicht getroffen, wobei natürlich man auch sagen muss, dass man nie sicher sein kann, ob die Jugendliche dann auch ehrlich zugeben oder nicht zugeben würden, dass sie was bereut haben, aber es war bis jetzt kein großes Thema, zum Glück.
Und wie kann es in der Therapie gelingen, Offenheit für verschiedene Entwicklungsmöglichkeiten zu bewahren und gleichzeitig Jugendliche in ihrer Selbstfindung zu unterstützen?
Bei jeder klinisch-psychologischen Behandlung oder Psychotherapie ist es grundlegend wichtig, dass man eine Atmosphäre schafft, wo die Kinder und Jugendliche sich öffnen können und egal über welche Thema einfach reden können. Und natürlich, es ist dann auch wichtig, dass man eigenes Wissen über das Thema hat und natürlich heute die Begrifflichkeiten rund um LGBTQIA+. Es gibt jeden Tag was Neues. Ich lerne auch jeden Tag was Neues dazu. Und das ist ja auch ganz normal, dass man dann nicht alles weiß, aber zum Beispiel ein Basiswissen, dass transidente Kinder und Jugendliche zum Beispiel dann nicht den behandelten Personen erklären müssen, worum es hier geht. Das wäre generell schon ganz wichtig. Also wenn man schon ein Vorwissen ein bisschen mitbringt, und auch das Gefühl geben kann, okay, ich verstehe zumindest, worum es hier bei dir geht. Das sind ganz wichtige Punkte. Und natürlich dann einfach offen zu sein, neugierig zu sein und keinen Druck auszuüben und natürlich auch nicht das eigene Bild oder wie es sein sollte, dann dem Kind oder dem Jugendlichen zu überstülpen. Also ich versuche, die Jugendlichen zu begleiten und zu folgen und denen nichts vorzugeben. Also ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man ein Verständnis für das Thema mitnimmt und mit einer affirmierenden Haltung in dem Sinne, so wie du es schilderst, so ist es für dich und ich nehme das an. Und von diesem Punkt kann man dann einfach offen weiterarbeiten.
Welche Herausforderungen erleben denn queere Kinder und Jugendliche besonders häufig im Alltag?
Es ist je nachdem, also es ist bei ganz vielen Fragen so, dass es keine pauschale Antwort gibt und es ist sehr individuell. Also bei dieser Frage muss ich auch sagen, ganz viele queere Kinder und Jugendlichen geht es gut und haben keine Probleme in der Alltag, auch weil die familiäre Unterstützung da ist, tolle Freunde gibt, eine gute Peer Group und auch in der Schule zum Beispiel ausreichend Unterstützung bekommen oder sie eigentlich gar nicht brauchen. Aber natürlich, es ist immer von dem Umfeld unterschiedlich, also wo eben sie die Belastungen verspüren, in welchem Bereich sie sich nicht akzeptiert fühlen, wo sie sich nicht gesehen fühlen. Also es können wirklich sehr unterschiedliche Kontexte sein, von Amt bis zur Schule oder eben von Turnverein bis zu Hause. Also das ist bei jedem auch unterschiedlich.
Im öffentlichen Diskurs wird häufig über einen Anstieg von Jugendlichen gesprochen, die sich als trans oder nicht binär identifizieren. Wie ordnen Sie diese Aussage aus fachlicher Sicht ein?
Ja, es ist so, also es gibt einen großen Anstieg, die teilweise auch exponentiell an verschiedenen Kurven und Tabellen abgebildet wird. Natürlich, man muss das dann auch hinterfragen und wird auch in der wissenschaftlichen Community hinterfragt, was der Grund dafür sein kann. Natürlich ist es auch ein Konsequenz von der Sichtbarkeit, also je mehr Personen sich trauen, das auch öffentlich irgendwie auch mitzutragen, tragen und das zu leben, desto mehr Leute kommen dann auch drauf, okay, ich könnte das auch tun, weil ich mir auch genauso identifiziere oder mich so empfinde. Also es gibt sicher in die Richtung Sichtbarkeit eine Erklärung dafür. Und je sichtbarer das Thema ist, auch medial, desto mehr Jugendliche gibt es, die sich mit dem Thema befassen und dann auch in den unterschiedlichen Versorgungszentren oder Institutionen dann auftauchen.
Und welche Auswirkungen können polarisierende öffentliche Debatten auf die psychische Gesundheit junger Menschen haben?
Natürlich, also diese Debatten sind oft belastend für die Jugendliche. Also zum Glück hält das in Österreich noch in gewissen Graden in Grenzen. Aber wenn man natürlich Nachrichten aus der USA oder aus anderen Nachbarländern einfach anschaut, dann weiß man sehr wohl, wohin noch diese Debatte und in welcher Richtung dann führen kann. Und natürlich, wenn es um Einschränkungen oder das Verbieten von verschiedenen Möglichkeiten geht, das beängstigt natürlich Jugendliche.
Was bedeutet der Begriff Konversionsmaßnahmen und welche Missverständnisse begegnen Ihnen in diesem Zusammenhang besonders häufig?
Unter Konversionsmaßnahmen werden dann Maßnahmen und therapeutische Versuche verstanden, die sich darauf abzielen, die sexuelle Orientierung und das Geschlechtsidentität von jemandem einfach zu verändern und in eine bestimmte, am meisten ideologisch gewünschte Richtung zu lenken. Und es gibt Länder wie zum Beispiel Deutschland, wo solche Therapieversuche quasi schon verboten sind, auch gesetzlich. In Österreich gibt es schon einen Gesetzentwurf, aber es ist noch nicht durch das Parlament gebracht worden. Und rund um dieses Thema gibt es verschiedene Fragen und Verwirrungen. Einerseits fürchten sich dann teilweise auch Therapeutinnen oder klinische Psychologinnen, die einfach nur explorativ teilweise Fragen stellen wollen, damit wir alle Möglichkeiten offen sozusagen abgecheckt haben, wie die Entwicklung oder die weiteren Schritte gehen könnten. Dass das zum Beispiel dann als Konversionsversuch angesehen wird. Und natürlich, es gibt dann halt auch Ängste auch von den PatientInnen und Jugendlichen, dass wenn das nicht verboten wird, dann weiterhin solche Praktiken existieren können.
Welche Bedeutung hat Sichtbarkeit etwa durch den Pride Month für LGBTQI+ Kinder und Jugendliche?
Wie ich das unter den Jugendlichen mitkriege, die zu mir kommen, das ist immer ein sehr freudiges Ereignis, wo dann auch viel gebastelt wird oder auch verschiedene Accessoires erstellt werden, gekauft werden und natürlich feiern sie eben die eigene Sichtbarkeit. Natürlich muss man auch noch dazu sagen, dass das nicht jeder Kind oder Jugendliche da mit darf, mit kann oder auch nicht alle sich trauen, aber es ist auf jeden Fall mal ein Zeichen für sie, dass sie nicht alleine sind.
Und welche Anlaufstellen gibt es für queere Jugendliche in Wien bzw. in Österreich für Beratung oder Psychotherapie?
Also einer der größten Vereine ist der Verein Courage, der sowohl halt Richtung sexuelle Orientierung als auch Geschlechtsidentität, also Beratungstätigkeit für die ganze LGBTQIA+ Community quasi abdeckt mit vielen Stellen in den Bundesländern. Also in den meisten Bundeshauptstädten gibt es dann auch von denen eine Beratungsstelle. Natürlich gibt es dann auch kleinere Vereine spezifisch für einzelne Geschlechtsidentitäten oder für die verschiedenen Buchstaben der LGBTQIA+ Community. Und natürlich gibt es auch dann Zentren, die eben auf die Transitionsschritte und die Begleitung spezialisiert sind in größeren Universitätskliniken, wie zum Beispiel in Innsbruck und in Wien.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft im Hinblick auf die Versorgung, Unterstützung und gesellschaftliche Teilhabe?
Ja, ich habe viele Wünsche. Vor allem natürlich, ich würde mich freuen, wenn mehr klinische PsychologInnen und PsychotherapeutInnen bereit wären, sich mit diesem Thema zu befassen, vor allem im Kindes- und Jugendbereich, aber auch im Erwachsenenbereich. Wir sind zu wenige, wodurch eben zu lange Wartelisten entstehen. Also das wäre auf jeden Fall ein Punkt. Und natürlich generell mehr Akzeptanz, auch im Gesundheitssystem, ein besserer Umgang damit, auch mehr, das sind den verschiedenen Curricula von Gesundheitsberufen, dass ein fester Bestandteil wird und nicht nur ein Wahlfach, was natürlich Wahlfächer sind toll. Ich will gar keine Fortschritte zu dem Thema irgendwie klein machen, aber dann gehen dorthin auch immer nur die Leute, die sich schon dafür interessieren. Und es wäre wichtig, dass bis zu einem Basislevel jeder, damit die sozusagen im pädagogischen, medizinischen oder sozialen Bereich mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, irgendwie so mal ein Wissen vermittelt bekommen.
Welche zentrale Botschaft möchten Sie den jungen Menschen, ihren Familien und Fachpersonen zum Abschluss mitgeben?
Ich denke, Akzeptanz ist ein ganz zentraler Punkt. Also einfach die Person, die mir gegenübersteht, so anzunehmen, wie sie ist, auch was ihre Geschlechtsidentität betrifft. Und andererseits, was die Transitionsschritte zum Beispiel betrifft, sich auch mal Zeit zu geben, auch den Jugendlichen sich selbst mal richtig in sich selbst hineinzuschauen und zu reflektieren, wie empfinde ich das Ganze, was will ich damit, wohin soll meine Reise gehen, aber auch den Eltern Verständnis dafür zu entwickeln und auch sich auf diese Prozedere einlassen zu können und natürlich in der Gesellschaft generell auch mehr Akzeptanz für das ganze Thema auch in dem Gesundheitssystem.
Was sind denn häufige Fallstricke in der Behandlung von queeren Jugendlichen oder welche Fehler können Behandlerinnen machen?
Eine oft herausfordernde Situation ist, wenn sehr viele begleitende psychische Störungen dabei sind und vor allem im Kontext, also ich rede jetzt sehr oft im Kontext von Behandlung von transidenten Jugendlichen, weil natürlich in vielen anderen Buchstaben der LGBTQIA+ gibt es keine Behandlung, Gott sei Dank, oder es ist eben nicht relevant in diesem medizinischen Sinne und man braucht gar keine Entscheidungen treffen, sondern einfach die Menschen begleiten. Im transidenten Bereich ist es oft wirklich ein Thema, wenn dann noch viele begleitende psychische Störungen dazukommen mit vielen Diagnosen und dann man eigentlich nicht auskennt, woher diese Belastungen ursprünglich herkommen oder was zuerst war, die Transidentität und das hat die Belastungen verursacht oder ist die Transidentität zum Beispiel im Sinne einer Identitätsdiffusion in eine emotional instabile Persönlichkeitsstörung zu verstehen und dann diese Dinge zu entwirren, ist teilweise dann sehr herausfordernd auch für das ganze Team, weil natürlich dann auch jeder noch ihre eigene Wahrnehmung in den eigenen Behandlungskontext dann hat und dann ist es eben sehr schwer auch Entscheidungen zu treffen und natürlich was noch ein wesentlicherer Punkt ist, auch schwierig ist, für die Jugendlichen da zu sein und die auch richtig zu begleiten, wenn man selber bei der Orientierung dann Schwierigkeiten hat.
Wir würden Ihnen zum Abschluss gerne noch drei Fragen stellen. Was würden Sie angehenden Psychotherapeutinnen gerne mit auf den Weg geben in Bezug auf das Thema queere Jugendwelten?
Ja, dass es ein ganz spannendes Feld ist. Also ich würde jeden ermutigen, die oder der halt drauf Lust hat, mit Jugendlichen über das Thema zu sprechen und wenn es spezifische Fragestellungen gibt, die zu begleiten. Und es ist auf jeden Fall ein Feld, wo man dann selber viel lernt. Also wie ich schon vorher gesagt habe, es gibt jede Woche ein neues Begriff, die ich lerne. Und das ist wichtig, dass man da auch einfach offen ist und nachfragt, was diese Dinge für die Personen, die da einem gegenüber sitzen, dann bedeuten. Und es wäre wirklich gut, wenn mehr angehende PsychotherapeutInnen sich ermutigt fühlen würden, dann auch in diesen spezifischen Bereichen einzutauchen. Auch das bedeutet auch Stellungnahmen zu schreiben, aber auch einfach auch mutig diese Bereiche in der Therapie aufzugreifen, wenn eine Jugendliche das mitnimmt. Natürlich muss das jetzt kein Pflichtthema sein für jeden, weil auch unter LGBTQIA+ Jugendlichen nicht jeder möchte das in der Psychotherapie thematisieren, weil es gerade nicht relevant ist, sondern halt andere Lebensbereiche mehr Relevanz haben in der Therapie. Aber falls das ein Thema für jemanden ist, dass es entsprechend dann auch aufgegriffen werden kann in der Therapie.
Was finden Sie denn besonders spannend an der Psychotherapie?
Ich mache am meisten klinisch-psychologische Diagnostik und sehr selten Behandlung, aber ich weiß dann eben bei den Jugendlichen, dass sie parallel in einer begleitenden Psychotherapie sind. Und es ist dann immer sehr spannend, bei unseren Board-Besprechungen und Fallbesprechungen, was mir immer die Kolleginnen und Kollegen von der Psychotherapie dann berichten, welche Fortschritte es dort gibt, wie der ganze Verlauf ist, welche Reise sie schon mit den Jugendlichen gegangen sind. Also für mich ist Psychotherapie immer eine total tolle Quelle, ergänzend auch zu meinen diagnostischen Erkenntnissen zu sehen, in welche Richtung es geht, was passiert eigentlich in den Leben von den Jugendlichen. Also das ist im Verlauf für mich eine enorm wichtige Sache.
Und worauf sollten bereits praktizierende Psychotherapeutinnen besonders achten oder was würden Sie sich von einer oder ihrer Psychotherapeutin besonders wünschen?
Ich glaube, es ist mal generell wichtig, dass wenn man lange praktiziert, trotzdem noch offen bleibt und sich auch weiterbildet, weil ich glaube, in diesem Feld hat sich enorm viel getan. Es gibt auch sehr viel Literatur, sowohl zu der Psyche von LGBTQIA+-Jugendlichen als auch zu den verschiedenen Behandlungsmethoden. Und es wäre wichtig, auch wenn man schon lange in irgendeinem Feld drin ist, dann sich weiterzubilden, auch neue Infos zu holen. Und auch diese Leitlinien sind teilweise wirklich lang. Also wir reden hier teilweise über 200 bis 400 Seiten, je nachdem, welchen Stück wir als Beispiel nehmen, und es ist wichtig, dass man dann auch diese Dinge sich aneignet und sich damit auseinandersetzt.
Vielen Dank für den wichtigen Austausch.
Danke, dass Sie heute bei uns im Studio waren.
Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut.
Nach der Sommerpause melden wir uns wie gewohnt im Oktober mit neuen spannenden Folgen. Bleibt dran, es lohnt sich.